Gerne ließen wir hier in der kleinen Audiodatei montags dozieren Michael Mayen. Er war schon zu Gast bei uns und veröffentlicht nun eigene Videos. Rundfunkbeitrag, vierte Gewalt, Elite, Propaganda, Zensur, Bevölkerungskontrolle, Ende der Zensur und eben jetzt Medienkorruption. Kommen wir nochmal zur Zensur.
Das Video von Mark Zuckerberg. Er gibt dort zu, dass es Zensur gab. Damit kann ich als Medienforscher arbeiten. Ist ja immer wieder bezweifelt worden, dass es überhaupt möglich ist, in demokratischen westlichen Gesellschaften so etwas wie Zensur zu haben. Nun haben wir es in einem Video von einem der Leute, die direkt an der Schaltstelle sitzen. Er gibt dort zu, dass die Zensur von Regierungen und Leitmedien ausgegangen ist. Und er gibt auch zu, dass die Faktenchecker ein Problem sind. Ein Freund und Kollege hat mir gerade geschrieben, Mark Zuckerberg hat Michael Mayen gelesen. Ganz so wird es nicht gewesen sein, aber ich habe ja oft genug geschrieben, dass es so etwas wie Wahrheit nur gibt, wenn wir uns austauschen, wenn wir zu verstehen versuchen, warum andere die gleiche Wirklichkeit ganz anders sehen als wir. Der Begriff Faktencheck transportiert ein falsches Versprechen, die Wahrheit auch noch geprüft. Das ist nicht zu haben und da habe ich jetzt noch gar nichts zu den Geldgebern dieser Organisationen gesagt. Man muss sich ja nur mal die Webseite von Korrektiv angucken, dem deutschen Paradebeispiel für Faktenchecker. Man findet dort 100 gut genährte Gesichter, Gesichter von gut ausgebildeten Menschen, die sicher gut bezahlt werden und das alles ohne irgendwelche Abonnements, ohne irgendwelche Werbeeinnahmen. Jeder, der auf Spenden aus ist, der von Spenden lebt, der weiß, dass das mit ein paar 5-Euro-Überweisungen von wohlmeinenden Sohn nicht zu machen ist.
Hallo, hier ist Michael Mayen, ihr hört Radio Marabu.
Michael Mayen am Montag, sein heutiges Thema brandaktuell Medienkorruption.
Hallo, hier ist Michael Mayen, ihr hört die kleine Audiodatei.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.
Und nun das Dossier.
Medienkorruption ist ein Schlagwort der Stunde. In den USA wird gerade aufgedeckt, wie viel Steuergeld in den Journalismus geflossen ist. 40 Millionen Dollar an die New York Times, 8 Millionen Dollar für Politico-Abos. Und damit für Axel Springer viel Geld für Medienprojekte in aller Welt, überall dorthin, wo die USA gerade mitmischen wollen, in die Ukraine zum Beispiel. Mich wundert ehrlich gesagt, wie viele sich darüber wundern. Das zeigt, dass die alte Journalismuserzählung immer noch funktioniert, zeigt, wie tief diese alte Journalismuserzählung auch im Bereich der Gegenöffentlichkeit, im Bereich der alternativen Medien verankert ist. Das ist eine Erzählung, die von den USA und Großbritannien nach 1945 nach Westdeutschland gebracht worden ist. Eine Erzählung, die behauptet, der Journalismus sei unabhängig, vor allem unabhängig vom Staat. Der Journalismus könne sogar so etwas sein wie eine vierte Gewalt, ein Gegenspieler der Macht. Diese Erzählung ist eine Nebelkerze, schon immer eine Nebelkerze gewesen, die verschleiern soll, wie eng Staat und Medien, wie eng Macht und Journalismus beieinander sind. Das Internet hat diesen Nebel gelüftet, deshalb kann man heute in Washington ganz öffentlich lästern, muss das nicht mehr verstecken, kann lästern über Regierungen, die irgendwelche Etatposten in Ministerien gebraucht haben oder bei USAID, dieser Entwicklungshilfeagentur, um Medien zu schmieren und die eigenen Interessen in der ganzen Welt zu pushen. Heute wird der Schulterschluss von Medien, Geld und Politik ganz öffentlich zelebriert, gerade in den USA, aber auch in Deutschland, wo Medienkonzerne ganz offen um Subventionen buhlen. Ich will deshalb in diesem Video etwas grundsätzlich sagen zum Verhältnis von Staat und Journalismus, zum Verhältnis von Staat und Medien. Punkt 1, am wichtigsten, jede Regierung braucht öffentliche Zustimmung. Auch die Regierung von Donald Trump, auch die von Angela Merkel, auch die von Olaf Scholz, auch die, die dann nach dem 23. Februar kommen wird, auch wenn alle 4 Jahre gewählt wird, braucht eine Regierung öffentliche Zustimmung. Jede Regierung hat deshalb ein natürliches Interesse, das zu beeinflussen, was in der Öffentlichkeit über sie gesagt wird. Bei einer Weltmacht wie den USA gilt das de facto für die ganze Welt oder zumindest für die Bereiche, in denen Kontrolle ausgeübt werden soll. Wir hatten ja kurz vor Weihnachten den Skandal um die Panama Papers oder die Pandora Papers. Ging dort um Rechercheverbünde, die auch aus Steuergeldern finanziert worden sind und dann genau das enthüllt haben, was der US-Außenpolitik gerade in den Kram gepasst hat. Auch bei diesem Skandal im Dezember ging es um USAID. Ich verlinke im ersten Kommentar unter diesem Video ein Interview, das Markus Klöckner mit mir für die Nachdenkseiten geführt hat und wo man das alles nochmal anschauen kann. Blende hier in diesem Video ein die Sponsorenliste für das internationale Faktenchecker-Netzwerk, wo man die Allianz aus Geld und Politik, aus Kapital und politischer Macht ganz schön sehen kann. Wir haben dort staatliche Stellen, wir haben die großen Medienkonzerne und wir haben Stiftungen von Menschen, die im weitesten Sinne mit dem Internet, mit Medien reich geworden sind. Ich verweise auch darauf, dass es bei der Bezahlung aus Steuergeldern, bei der Bezahlung von Journalisten aus Steuergeldern bis hinunter zu Reisestipendien geht. Gar nicht so wenige deutsche Top-Journalisten sind auf Kosten des US-Steuerzahlers nach Washington und ins Land gebracht worden, um dort das politische System zu studieren, Menschen kennenzulernen, Kontakte knüpfen zu können. Sicher nicht, damit sie hier dann, hier in Deutschland, in ihren Redaktionen gegen den Gastgeber Stimmung machen. Das war Praxis jeder US-Regierung, ganz egal ob Demokraten oder Republikaner gerade an der Macht waren. Ich finde das also einigermaßen albern, wenn behauptet wird, das seien irgendwelche linken Projekte, die da aus Steuergeldern bezahlt werden. Ich wiederhole also nochmal Punkt 1. Jede Regierung will Kontrolle über die Öffentlichkeit. Wie dieses Interesse dann umgesetzt werden kann, das ist mein zweiter Punkt, wie dieses Interesse umgesetzt werden kann, das hängt ab von sehr vielen verschiedenen Faktoren. Ganz oben stehen dort sicherlich die Verfassung, die Gesetze und die Erzählungen, die in der politischen Bildung über den Journalismus verbreitet werden. Wenn behauptet wird, der Journalismus ist unabhängig und staatsfern, wie das ja bei uns immer noch der Fall ist, wenn behauptet wird, der Journalismus ist unabhängig, dann kann eine Regierung das Meinungsklima nicht ganz so offen beeinflussen und kontrollieren, wie das in der DDR möglich gewesen ist oder in Uganda oder in Russland. In der DDR war jedem klar, dass die Medien entweder dem Staat gehören oder den Parteien. In vielen Ländern betreibt der Staat direkt Fernsehen, weil es einfach niemand anders gibt, der sich das leisten könnte, diese teuren Produktionen bezahlen könnte. In Russland sind die Wege zum Beispiel auch so weit, die Wege übers Land so weit, dass viele Zeitungen gerade für kleine Sprachgruppen gar nicht vom Markt finanziert werden könnten und deshalb dort vom Staat übernommen werden. Das führt zu den harten Faktoren jenseits von Verfassungen, Gesetzgebungen und Erzählungen, die beeinflussen, wie Regierungen ihr Interesse an öffentlicher Meinungskontrolle umsetzen können. Solche harten Faktoren sind zum Beispiel die Wirtschaftsleistung, die Bevölkerungsdichte, wie viele Menschen können Abos bezahlen, wie weit wohnen die auseinander und die Geografie, auch sowas wie Gebirge mitten in der Landschaft, die ja den Transport oder auch die Verbreitung von Rundfunksendungen erschweren. In Österreich oder in Norwegen, Schweden, kleine Länder mit komplizierter Biografie, in diesen Ländern wird seit Jahr und Tag aus Steuergeldern subventioniert, bekommt der Journalismus Geld aus Steuertöpfen. Mit den entsprechenden Streitigkeiten kann man ja gerade in Österreich wieder beobachten, wo die FPÖ nach der Macht greift und jetzt Journalisten befürchten, dass die Umschichtung oder sogar Streichung von Staatsgeldern ihre Unabhängigkeit gefährden können. Das ist eine einigermaßen merkwürdige Vorstellung, dass das Streichen von Staatsgeldern Unabhängigkeit beeinflusst. Das war also mein zweiter Punkt. Welche Faktoren beeinflussen die Umsetzung des staatlichen Interesses an öffentlicher Stimmungskontrolle? Dritter und letzter Punkt, wie sieht es in Deutschland damit aus? Auch hier gilt natürlich Punkt 1, Regierung möchte kontrollieren, was in der Öffentlichkeit über sie gesagt wird. Die Regierung möchte beeinflussen, was in der Öffentlichkeit über sie gesagt wird. Sie betreibt dazu jede Menge Propagandaabteilungen, getarnt als Öffentlichkeitsarbeit oder als Presse- und Informationsamt. Sie schickt dafür ihre Leute in die Rundfunkräte und in die Landesmedienanstalten. Das sind Behörden, die Gegenstimmen überwachen, kontrollieren, zensieren. Im Herbst bei Multipolar und jetzt aktuell gerade bei Alexander Wallasch. Die Regierung schickt dafür im Zweifel auch Geheimdienstleute los. Man kann das bei Udo Ulfkotte nachlesen in diesem Buch, das ich hier einblende, oder für die USA in den Berichten der Church-Kommission, wo das in den 70ern ja relativ breit offengelegt worden ist. Offen Geld zu geben, wie in Österreich oder Schweden, Norwegen, offen Geld zu geben, ist in Deutschland schwierig wegen der Geschichte. Das ist einer der Punkte, die ich unter Nummer 2 behandelt habe. Faktoren, die beeinflussen, wie Regierungen mit dem Journalismus umgehen können. Wir leisten uns trotzdem in Deutschland einen Staatssender. Die Deutsche Welle kostet jedes Jahr mehr als 400 Millionen Euro. Böse Zungen sagen, dass es so etwas wie die Deutsche Welle nur gibt, damit wir glauben können, dass alle anderen Kanäle keine Staatspropaganda verbreiten würden. Beim Kino stört das offenbar niemanden. Kino ist noch ein bisschen teurer als die Deutsche Welle für uns Steuerzahler. Im Jahr ungefähr eine halbe Milliarde Euro. Es kommt kein Film, so gut wie kein Film, auf die Kinoleinwände ohne politisches Geld, ohne Steuergelder. Das Ergebnis bei dieser Filmförderung, eine halbe Milliarde Euro im Jahr, ist so ähnlich wie bei der Deutschen Welle. Kommt eine heile deutsche Welt raus und verdeckte Erziehung, die ja dann auch auf den Fernsehbildschirmen landet. Wenn die Ampel das gemacht hätte, was die drei Regierungsparteien sich im Dezember 21 selbst versprochen haben in ihrem Koalitionsvertrag, wenn sie das umgesetzt hätte, dann hätten auch die Medienkonzerne, auch die Konzerne, die Presse oder Rundfunk produzieren, inzwischen Subventionen. Ich habe hier den entsprechenden Satz aus dem Koalitionsvertrag nochmal eingeblendet. Die letzte Merkel-Regierung hatte im Sommer 20, Corona-Sommer, hatte im Sommer 20 schon einen Nachtragshaushalt eingestellt, 220 Millionen Euro für die Medienkonzerne, getarnt als digitale Transformation, weil man ja nicht sagen konnte, nicht ganz offen sagen konnte, danke für die Corona-Berichterstattung. Das Geld ist dann nicht ausgezahlt worden, aber die Lobbyisten der Verlage, die Lobbyisten der Konzerne wissen jetzt, dass sie an Staatsgeld herankommen können, versuchen das zum Beispiel unter dem Label Zustellhilfe, weil man beim Mindestlohn 18,19 stillgehalten hat und inzwischen ja knapp 13 Euro pro Stunde für die Menschen zahlen muss, die morgens die Zeitungen in die Kästen legen. Man versucht es über die Mehrwertsteuer. Liebe Politik, senkt die Mehrwertsteuer doch bei uns auf Null. Sie liegt ohnehin schon bei 7%. Manche denken auch über Gutscheinsysteme nach, um unsere Demokratie mit unserem Journalismus zu unterstützen. Es gibt Behördenabos, genau wie in den USA. Es gibt Staatshilfe für die Krankenversicherung bei freien Journalisten. Es gibt jede Menge Anzeigen aus den Behörden. Allein 2021 nur für das Thema Corona, nur für Print 64 Millionen Euro, also ein Jahr ein Thema, 64 Millionen Euro. Es gibt Staatsgeld für die Ausbildung und für irgendwelche Projekte, vorzugsweise für Projekte, die sich dem Kampf gegen Fake News verschrieben haben oder dem Kampf gegen Hass und Hetze. Die DPA, die Deutsche Presseagentur, im Besitz der großen Medienhäuser, die DPA hat dafür zum Beispiel 2024 eine Million Euro vom Bundesinnenministerium bekommen. In den USA, mein Schlusssatz, in den USA werden diese Dinge jetzt auf die große Bühne gezerrt, weil die Allianz von ökonomischer, politischer und medialer Macht offenkundig ist. Man muss sich dazu nur die Kabinettsmitglieder von Donald Trump angucken. Man muss sich nur anschauen, wie er mit Elon Musk umgeht, wie er mit den anderen Digitalkonzernbetreibern umgeht. In Deutschland wehrt man sich noch ein bisschen. Die großen Medien sagen, alles Fake News oder alles halb so schlimm, doch viel weniger Geld, als da auf X oder in irgendwelchen Regierungsverlautbarungen verkündet wird. Man muss aber, glaube ich, kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass auch in Deutschland die Erzählung von einem unabhängigen, staatsfernen Journalismus ausgedient hat, dass diese Erzählung abgeräumt werden wird und ersetzt werden wird für offene Werbung für unseren Journalismus, für einen Journalismus, der unsere Demokratie schützt und verteidigt.
Medienkorruption, Michael Mayen, das Dossier. Guten Morgen, die kleine Audiodatei, Montag, 24. Februar 2025, in eigener Sache. Nachsicht für die gestrige. Die technischen Probleme mit Kabel und Mikrofon sind behoben. Und dass sich da ein Stück Stimme ein zweites Mal überlagert hat, ist durch nichts zu entschuldigen. Zwei Huber haben mir was geschickt. Ich fange mal mit dem weichen Thema an. Roland Neumann.
Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Mir ist es heute ganz besonders aufgefallen auf Facebook, auf diversen Seiten, wo zum Beispiel unser Rolf Herricht eben als gesamtdeutscher Schauspieler dargestellt wird und erfolgreich in Ostdeutschland von der DDR kein Sternswörtchen mehr. Absolut Nano Null. Nur so kann man natürlich auch die Geschichte verändern. Als ob es nie einen zweiten deutschen Staat gegeben hat mit dem Namen Deutsche Demokratische Republik.
Soll deine Show gelingen, musst du ein Liedchen singen, wie wir die Beinchen schwingen.
Lieber Roland, ist mir nicht aufgefallen. Aber vielleicht euch, schreibt in die Kommentare. Ich erinnere mich an den Todestag von Rolf Herricht. War in Eisenhüttenstadt mit meinen Großeltern, Urlaub. Mein Opa parkte immer in der Nähe des Krankenhauses und beim Aussteigen stellen wir fest, ich habe noch meine Hausschlappen an. Mussten meine Großeltern dann zum Kinderkaufhaus Sandalen kaufen, kamen entsprechend angesäuert zurück. Das ist ja eine ganze Strecke vom Krankenhaus zum Kaufhaus. Und ich hörte derweil Radio im Trabi hinten und erzählte dann, Oma, Opa, Rolf Herricht ist gestorben. Ach, red nicht, was quatschst du wieder für einen Unsinn? Tja, und abends war es dann überall in den Nachrichten. Kommen wir zur zweiten Zusendung. Hat mir Andi Weni vom Studio Mansfeld zugeschickt. Er hat einen aktuellen Kommentar von Arnold Schölzel eingesprochen. Der schreibt immer noch für die Junge Welt, aber auch für den Rotfuchs.
Zu den Bundestagswahlen 2025. Nationale Welle. Das Regierungsprogramm steht fest. Bevor die nächste Regierung gebildet wird, gewählt wurde es von den wirklich Mächtigen. Von Arnold Schölzel. Nein, die deutschen Wähler haben nicht den Krieg gewählt. Nur Verlängerung des Krieges im Osten und das Auffüllen aller Pulverfässer. Sie haben jenem Einheitsblock zur Mehrheit verholfen, der in Aufrüstung, Kriegsverlängerung in der Ukraine und Protest gefährlicher Kanonenbootpolitik vor der Küste Chinas die Rettung der deutschen Industrie und des Landes ausmacht.
Naja, dann mal mein Kommentar. Wenn die Deutschen eindeutig etwas befürwortet haben, sagt im Grunde genommen auch der Herr Schölze, dann den Krieg. Wohl aus Unwissenheit, was aber nicht von Schuld befreien wird. Von verantwortungslosen Medien, zielgerichtet, im Auftrag der herrschenden Klasse, desinformiert, sind sich, ich würde sagen, über 80% der Deutschen dieses Themas nicht bewusst. Drum fand es auch keinen Einklang im Wahlkampf, weder beim BSW noch so wirklich bei der AfD. Eindeutig gewählt wurden Stimmen wie diese.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Im Grunde müssen wir die Russen so niederkämpfen, wie das mal mit der Sowjetunion gelungen ist, technologisch, politisch.
Dieser Geist dominiert nun mit demokratischem Mandat, welches ich uneingeschränkt anerkenne als Demokrat, so wie ich auch in Thüringen Björn Höcke als Thüringens stärksten Mann anerkenne. Unmissverständlich sage ich ein weiteres Mal, militärische Lösungen sind Lösungen. Fast unterhaltsam die Jahreszahl. Exakt 80 Jahre nach Vollendigung des Vaterländischen Krieges in Deutschland bekommt man das nicht mit. Sehen Sie, russische oder weißrussische Medien vergeht keine Stunde, in der Sie beispielsweise Denkmäler eingeblendet sehen. Das ist dort in der DNA. Jetzt, wo Russland und die USA gemeinsam streiten, wird es gerade in diesem Jahr keine allzu großen Ressentiments gegen militärische Handlungen, gegen den ehemaligen Gegner, der Gegner von beiden war und ist, geben. Sollte Friedrich Merz wie angekündigt Taurus liefern, die Zustimmung von Boris Pistorius liegt ja vor, würde Deutschland einen Zwei-Fronten-Krieg im Grunde aufmachen. Völkerrechtlich würde die Feindstaatenregelung greifen. Die Frage aber, wird Friedrich Merz ohne Zustimmung aus den USA Taurus gegen Russland liefern? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Explizit zur deutschen Wahl geäußert hat sich auch Boris Reitschuster. Gleich dazu mehr und auch dazu brauche ich die Hilfe unserer Hörer. Kommen wir aber zuvor zu den Fakten, das vorläufige Endergebnis. Union 28,52%, AfD 20,80%. Ich hätte die Union etwas weiter unten, die AfD etwas weiter oben gesehen. Das sind aber so Feinheiten, die man auch fälschen kann. SPD 16,41%, die Grünen doch recht abgeschlagen, 11,61%, die Linke überraschend stark, 8,77%, überrascht mich wirklich nicht. Sie hat einen sehr, sehr cleveren Wahlkampf gemacht. Clever, weil unpolitisch. Ein tätowiertes Tanzmariechen auf die Bühne und die Silberlocken waren schon auch genial. Dazu eine Mischung aus blankem Blödsinn und Provokation. Gregor Gysi auf Karnevalsbühnen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann und vor Kameras mit Antifa-Sturmmaske. Mehr kann man linke Ideale, da stimme ich Tino Eisbrenner von gestern zu, nicht verraten. Genau deswegen hat die Linke aber gewonnen, weil Linke nicht mehr wissen, was links ist. Das BSW 4,97 nicht reingekommen, da werden viele unserer Hörer traurig sein. Ich habe noch am Freitag mit meinem lieben Freund Mario telefoniert, vom Showexpress Körnern, Mario Behnke, und er sagte genau das voraus. Ich widersprach ihm nicht, gab es aber nicht in der Audiodatei weiter. Wenn ich Sarah Wagenknecht in den letzten Auftritten so gesehen habe, wirkt sie auch in ihrem Rosa-Luxemburg-Outfit ein bisschen auf mich so, wie Gaddafi in seinen Uniformen. Ich weiß, es ist gemein und soll auch nicht beleidigend sein, aber der Erfolg der Linken bestätigt es. Kommen wir nun zur Kritik von Boris Reitschuster. Sie setzt viel früher an. Ich bin mal gespannt, was Sie meinen.
Wahl ohne Wahl. Das bekommen wir an diesem Sonntag, denn diese Wahlen sind nicht demokratisch und es steht schon vorher fest, wer gewinnen wird. All das erzähle ich euch Ihnen jetzt gleich in meinem Wahlvideo. Was ist die Grundvoraussetzung für demokratische Wahlen? Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass sie fair und gleich sind. Das geht sogar aus den Definitionen von UNO und EU hervor. Die Wahl in Deutschland ist weder fair noch ist sie gleich. Man könnte sogar darüber streiten, ob sie frei ist. Da könnte man aber Zweifel anmelden. Warum ist sie nicht fair? Fair bedeutet, dass alle Parteien den gleichen Zugang zu den großen Medien haben, dass es dort alle Standpunkte gibt. Bei uns sind die großen Medien eine einzige Propagandaveranstaltung, die sich vor allem auf eines konzentriert, die Verteufelung und die Diabolisierung der AfD. Ich würde sogar sagen, der Entmenschlichung. Ich war gerade in Berlin, ich habe in mehreren Tagen ein einziges Wahlplakat der AfD gesehen. Ich habe ganz viele andere Wahlplakate gesehen, sogar von einer, ich glaube, marxistisch-leninistischen Partei mit linksextremen Klassenkampfparolen. Die Linke überall, auch sie mit in meinen Augen linksextremen Klassenkampfparolen, wo sie Hass schürt auf Wohlhabende, auf Vermieter, die ja nicht unbedingt reich sein müssen. Das können ja Leute sein, die einfach ihre Altersversorgung damit sichern, weil sie der Rente nicht vertrauen, völlig zu Recht. Das geht alles in Berlin. SPD-Plakate, grüne Plakate, überall. Von der CDU schon sehr viel weniger, von der AfD in mehreren Tagen ein einziges Plakat.
Jetzt frage ich mal in die Runde, vor allem die Berliner, wie ist das mit Plakaten der AfD in Berlin? Also in der Provinz hängen sie überall, unübersehbar. Im Fernsehen, in den Elefantenrunden fanden sie auch statt. Davor wurden sie natürlich ausschließlich als Feinde betrachtet, als Nicht-Demokraten, was ja in einem demokratischen System gar nicht geht. Insofern bin ich geneigt, Reitschuster dazu zu stimmen. Wenn es infiltrierte Menschen gibt, die glauben, die AfD wäre gar keine demokratische Partei, dann ist das in einer demokratischen Wahl ein Wettbewerbsnachteil. Es bestimmen ja Behörden, welche Parteien demokratisch sind, welche zugelassen werden. Und zumindest legen diese Dinge Dritten Möglichkeiten in die Hand, die Wahl als nicht demokratisch abzuerkennen. Aber weiter, Reitschuster.
Punkt 2, sie sind nicht gleich. Warum? Gleichen Wahlen hat jede Stimme das gleiche Gewicht. Bei uns ist es in doppelter Hinsicht nicht der Fall. Erstens, weil durch die 5%-Hürde Millionen Stimmen einfach in den Papierkorb rutschen. Wir wissen nicht, ob das Bündnis Sarah Wagenknecht in den Bundestag kommt. Wir wissen nicht, ob die FDP in den Bundestag kommt. Wir wissen nicht, ob die Linken in den Bundestag kommen. Wir wissen relativ sicher, dass die Freien Wähler nicht in den Bundestag kommen, obwohl sie auch sehr, sehr viele Stimmen haben. Das heißt, diese Stimmen gehen alle in den Papierkorb. Umgekehrt, die Stimmen von denjenigen, die für die Parteien stimmen, die in den Bundestag kommen, die haben dadurch viel mehr Gewicht. Es ist eine eklatante Verzerrung des Mehrheitswillens und vor allem, es macht die Regierungsbildung zum Lotteriespiel, weil je nachdem, ob BSW, ob Linke, ob FDP reinkommen, gibt es ganz andere Mehrheiten. Und das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Da wird nicht mehr der Willen der Wähler abgebildet, sondern es ist ein Lotteriespiel und das ist gleichzeitig ein Monopolschutz für die großen Parteien. Denn wenn kleine Parteien damit nicht künstlich beeinträchtigt wären, dann hätten wir wahrscheinlich eine andere politische Landschaft.
Interessanter Einwurf. Die 5%-Hürde kann man kritisch sehen. Das müsste halt politisch angegangen werden. Wäre meines Erachtens nicht ausgeschlossen. Aber was meinen die Hörer? Gerne die Kommentare. Fakt ist, zu dieser Bundestagswahl ist es eine bestehende Regel, der sich alle Parteien unterworfen haben, auch die AfD.
Man hat es mit Charakter im Leben ziemlich schwer.
Wolf Herricht, Künstler der Deutschen Demokratischen Republik. Durchwachsen die kommenden Tage. Zunehmender Hochdruckeinfluss zum kommenden Wochenende im Norden wieder unbeständiger.
Macher Alternative Music.